Liebe zu eurem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Sie hören ein privates Audioblog, genannt Tagebuch eines Pfarrers von Ihrem Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Samstagabend, 21. November. Jo, jetzt bin ich wieder zu Hause aufgeschlagen, genau 12 Stunden, nachdem ich das Haus verlassen habe. Wieso? No, ich bin nach Tirol hinübergefahren, nach Wörgl, dort ist die Superintendentialversammlung. Wo ist es? Alle Pfarrer der Diözese Salzburg-Tirol zusammengetrommelt, jeweils mit einem völlig unschuldigen Nichtpfarrer zusammen. Und weshalb haben wir uns da getroffen? Ja, war eine außerplanmäßige Sitzung. Wir mussten einen neuen Superintendenten wählen. Warum? War der alte verbraucht? Nein. Die Luise Müller hatte 12 Jahre jetzt als Superintendent. Und, also besser gesagt, Superintendentin ist eh klar und ist deswegen zur Wiederwahl gestanden. Jetzt war der Trick dabei, sie war die einzige Kandidatin. Das muss man jetzt einmal dazu sagen. Also es war jetzt zunächst einmal nicht wirklich so, dass man gesagt hat, das wird ein spannender Tag. Und es wurde aber ein total spannender Tag. Also es war sehr, sehr gut vorbereitet. Zuerst einmal gab es einen richtigen Gottesdienst, nicht nur so ein bisschen popelige Andacht, sondern einen richtig schönen großen Gottesdienst. Bischof Pünker hat gepredigt, sehr, sehr gut gepredigt. Dann ging so ein bisschen dahin und dann kam also die Wahl. Wobei man jetzt wieder einen meiner Lieblinge, den lieben Dr. Fussenegger, seines Zeichens Superintendentialkurator, würdigen muss. Er ist auch Rechtsanwalt, also er hat eine unglaubliche Spannung aufgebaut. Der Spannungsaufbau, es war nervenzerfetzend. Alle haben ihn angeschaut, worauf läuft das jetzt hinaus? Und man sagt da ganz unschuldig, und jetzt möchte ich bitten, unsere Superintendentin ein paar Worte zu sprechen. Wir kennen sie. Also wir kennen sie, doch wo es passiert jetzt. Und dann war cool. Hat sie eine Brandrede gehalten, eine große Rede, eine wirklich, wirklich große Rede und hat uns einen Grund gegeben, sie zu wählen. Also neben allen anderen Gründen war das eine Rede, wo man gesehen hat, ja, das ist eine gereifte Person, das ist jemand, der hat aus den Jahren seines Amtes was gemacht, weiß jetzt, worum es geht, hat Ziele, hat Vorstellungen und das war genial. Das war wirklich genial. Und dann haben wir gewählt, also sie ist gewählt worden, das ist jetzt eigentlich kein Wunder, aber sie ist einstimmig gewählt worden mit einer einzigen Enthaltung und das war sie natürlich selber, weil sie ja auch selbst stimmberechtigt ist. Also eine ganz geniale Geschichte. Ich hatte die Möglichkeit, meinen Bischof mal kennenzulernen und ich hoffe auch, mein Bischof hatte die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Wir sind ein halbes Stündchen auf und ab gegangen in einer wunderbaren warmen Inntal Herbst Föhnsonne und haben sehr, sehr, sehr spannend geplaudert. Das ist auch ein ganz spannender Mensch. Ja, es war ein gutes Gespräch. Es freut mich sehr. Und ja, dann bin ich noch heimgefahren, da habe ich einen Zwischenstopp gemacht. Darf ich noch einen kleinen Tipp geben? Laden Sie niemals einen Pfarrer am Samstagnachmittag zu einem Café ein. Es sei denn, Sie haben Lust zu erleben, wie der sich mit der Predigt auseinandersetzt, weil der Samstag bekanntlich der Tag vor dem Sonntag ist. Ja, und dann haben wir da also so geredet und ich habe gesagt, ich muss jetzt über die Predigt reden und so weiter und so fort und vom ersten ins tausendste wieder kommen und so weiter und so fort. Wobei ich Ihnen ja eigentlich auch was ganz was anderes erzählen wollte. Und zwar vor vielen Jahren. Mein lieber Sohn hat mich vorhin gerade angerufen, haben wir gerade plaudert, der ist ja auch schon 21. Also 21, Wien, studiert Vermessungswesen. Ganz toll, ganz genial, jetzt gerade halt im Zivildienst. Ja, wie der noch Clan war, der war der Clan. Und da haben wir einen Besuch gehabt von einer Dame, die war gleichaltrig wie meine Frau und die hat auch ein Baby gehabt, so kleine Babys, weißt du, Windel und Schrei und so und rumkuscheln und so. Und die war dann da und hat gesagt, sie will sie nützlich machen. Gut, haben wir also gegessen gehabt und so weiter und so fort. Ihr Mann war dann auch da, es war ziemlich voll hier im Haus und ja, macht sie sich nützlich, wascht sie ab. Wascht sie ab und wascht ab und wascht ab und wascht ab und irgendwann einmal kommt und sagt, ich glaube, euer Durchlauferhitzer funktioniert nicht, ich habe kein warmes Wasser mehr. Ich denke mir, was ist los? Welcher Durchlauferhitzer? Wir haben keinen Durchlauferhitzer, wir haben einen Boiler. Wir haben einen Boiler mit Nachtstrom. Das heißt, wir haben kein warmes Wasser mehr. Bis zum nächsten Tag in der Früh erkläre ihr das und sie sagt, aha, Ja, jetzt habe ich aber das ganze Geschirr abgewaschen mit rinnendem heißen Wasser. Und ich habe mir noch gedacht, ich hab's aber viel warmes Wasser, dass der gar nicht aufheizen muss dazwischen. Und ich schaue sie an und sage, hast du aber eigentlich nichts gedacht, wie du was gedacht hast, oder? Er hat mich damals furchtbar geärgert, was das gerade, wenn du zwei Babys im Haus hast, nicht? Windel und so, die machen ja in die Windel, die mache ich nicht. Der Kleine in die Windel machen, noch groß in die Windel. Was brauchst du, wenn ein Baby groß in die Windel gemacht hast? Du brauchst warmes Wasser, weil du ja nicht quasi waschen, Popschi waschen und so weiter und so fort, ist blöd. Wenn du kein warmes Wasser im Haus hast, ist blöd. Na gut, und ich habe mich sehr geärgert, weil sich die Dame zwar offenkundig was gedacht hat, aber eigentlich hat sie sich nichts gedacht, weil sonst hätte sie sich ja gedacht, hier stimmt was nicht, ich sollte vielleicht doch mal fragen oder nicht das gesamte warme Wasser auf einmal verbrauchen. Na gut, passt. Das Ganze ist natürlich weitergegangen, weil circa eine halbe Stunde später die Dame natürlich hoch erregt mit ihrem Baby am Arm aufgetaucht ist und mir erklärt hat, dass sie kein warmes Wasser hat, um dem Baby den Popsch zu waschen. Woraufhin ich ihr sie mit dem Mysterium des Suppentopfs, des kalten Wassers und des Herdes konfrontiert habe, mit der Tatsache, dass man jetzt also eigentlich, solange man einen Herd hat und einen Suppentopf hat und ein Wasser hat, aus kaltem Wasser mit Hilfe eines Herdes und eines Suppentopfs auch warmes Wasser machen kann. Das wurde dann auch akzeptiert und wurde dann natürlich nochmal nachgefragt, ob das jetzt nicht so heiß ist, wie es zu Hause was gekocht hat. Und es war also ein relativ, ich war schon ziemlich im Einsatz, also hier zu einem Baby warmen Wasser zu kommen. Eigentlich habe ich mich damals irrsinnig geärgert. Sag ich ganz ehrlich, ist eine Geschichte, die ist mir bis heute wirklich im Gedächtnis, dass jemand sagen kann, er hat sich was gedacht und er hat sich so überhaupt nichts gedacht in Wirklichkeit. Er hat nicht vorgeschützt, dass er sich was gedacht hätte. Ja, ne, ist einfach so. Ich darf überhaupt sagen, meine allerliebsten Gemeindemitglieder sind die, die mitdenken. Also jetzt ist es so, wenn jemand zum Beispiel sagt, Herr Pfarrer, der Hüfe innen, ist es bisschen eine zweischneidige Situation. Man sieht es dann gleich, wie die Leute auftauchen. Also ich liebe die Leute am meisten, die auftauchen und zum Beispiel ein Verlängerungskabel mithaben. Die finde ich, die sind super. Also die sind wirklich super, weil die haben ihr ganzes Werkzeug mit und gehen schon vorsichtshalber davon aus, dass sie dann nicht nur mit der Bohrmaschine mit einem Meter Kabellänge dastehen werden, sondern sie haben auch das Verlängerungskabel mit. Ich kenne ein paar, die kommen immer mit Verlängerungskabel, die kommen mit Werkzeugkoffer, die kommen mit verschiedensten Schrauben, mit verschiedenen Schraubenziehern. Und dann gibt's die anderen, die stehen einfach da, lächeln an und sagen, ich bin jetzt da, um das zu machen, ich drauf, schöne Sache. Womit denn? Na, jetzt habe ich mir gedacht, beuge ich mir das von Ihnen aus und ich sage dann meistens, wo sollen Sie sich von mir ausbeugen? Ich habe den Begriff dieses Werkzeugs nicht einmal noch gehört. Deswegen liebe ich von ganzem Herzen Menschen mit Verlängerungskabeln und Werkzeugkoffern. Zum Beispiel der Herr, der sich immer wieder hier um alle möglichen Dinge kümmert. Zum Beispiel, es ist unfassbar, ich musste es nicht einmal sagen, die Kirchentür ist nicht mehr zugegangen, da hat sie irgendwas verzogen gehabt und bevor ich noch was gesagt habe, ist der auf mich zugeströmt und hat gesagt, Herr Pfarrer, Sie können die Tür wieder absperren. War ich beruhigt, weil wenn ich die nicht zusperren kann, kann jeder in mein Schlafzimmer stehen. Zum Beispiel ist mir wirklich einmal passiert. Da ist eine ganze Familie in meinem Schlafzimmer gestanden. Ich bin aufgewacht und schaue eine Familie an, die Familie schaut mich an, etc., wie ich schon mal erzählt. Also so Leute, die mitdenken, sind cool. Also sind einfach traumhaft. Die denken sich was und dann haben sie sich wirklich was gedacht. Das ist überhaupt so eine Geschichte, wissen Sie als Pfarrer. Ja, das nur so als Beispiel. Ne? Vor Jahren, da war ein deutsches Ehepaar da, ein junges Paar, die sind ja immer so witzig und die wollten noch heiraten. Und die, also ganz kreativ und so, und die haben da gewusst, das haben sie mal mitgekriegt, weil sie da mal in Skiurlaub waren, dass es ja hier üblich ist, dass es so einen Festzug in die Kirchen gibt. Also gibt's ja ganz tolle Kutschen, darf ich Ihnen empfehlen, gibt ein paar Bauern hier, die haben wunderschöne alte Kutschen und wirklich traumhafte Pferde. Also das sind Rösser, das kannst du dir nicht vorstellen, also die schaust an, da denkst du, der hebt jetzt gleich ab, also obwohl er nur da steht, so schön sind die. Und die werden ja da immer im Festzug in die Kirchen gefahren und die waren jetzt vielleicht nicht ganz so wohlhabend, weil die Bauern hier die Rösser haben und diese Kutschen, die lassen sie das natürlich ja ganz ordentlich zahlen. Jetzt sind die auf die witzige Idee gekommen, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, na, vorher kennt man das vielleicht auch, einen Gottesdrang einmal am Abend machen, wenn es schon dunkel ist, ich drauf gehen. Also je später, desto besser. Je später es ist, desto wacher bin ich. Und ja, haben sie sich gedacht, na, dann machen wir das so. Das haben sie in amerikanischen Filmen gesehen, die Braut wartet am Altar, der Bräutigam kommt, aber der kommt nicht nur, sondern der wird also richtig ganz genial zum Altar geführt. Und haben sie gedacht, sie machen das, wenn es dunkel ist, aus dem einfachen Grund, weil das kann man dann so dramatisch machen mit so Fackeln und so weiter und so fort. Und ja, hat gut gelungen, also solange der in Kirchen findet, ist mir das eigentlich relativ wurscht. Also bis jetzt sind, möchte ich betonen, bei Trauungsterminen auch immer beide Brautleute aufgetaucht. Ich halte das für einen wirklichen großen Vorteil und hoffe, dass das auch bis zu meiner Pensionierung hält. Ist auch blöd, wenn es der einzelne Braut am Altar stehen hast und der Bräutigam ist derweil schon auf dem Weg, ich weiß nicht wohin. Gut, na, passiert in Wirklichkeit nicht, also bei der kirchlichen schon gar nicht. Und, na gut, die haben das auf jeden Fall gemacht, dann haben sie halt ein paar Madeln weggeschickt und gesagt, also holt uns den Typen her und so weiter und so, und dunkel ist und Fackeln und das schaut ja irrsinnig gut aus und jetzt gibt's eine weitere Grundregel. Irgendwer kommt bei der Trauung immer zu spät. Also deswegen fange ich auch immer frühestens 7 Minuten nach der vereinbarten Termin an, weil mir das irrsinnig stört, weil immer wer zu spät kommt. In dem Fall war es so, dass der Bräutigam zu spät gekommen ist und die stehen halt dort wie die Deppen mit ihren Fackeln angezündet und so weiter und so fort. So lang brennen die auch nicht, das waren so Magnesiumdinger und irrsinnig grell, passt schon und können auch nicht ausblasen werden. Können auch, selbst wenn es geregnet hätte, hättest du das nicht ausblasen. Sehr gute Idee dabei. Und die warten und der kommt nicht. Also er ist natürlich dann eh bald gekommen, aber weißt eh, bei einer Trauung sind immer alle irrsinnig nervös und so weiter und so fort. Und jetzt stehen die dort mit ihren Fackeln und jetzt hat es halt welche gegeben, die haben sich was gedacht und dann haben sie sich wirklich was gedacht. Die haben nämlich Ersatzfackeln mitgehabt. Solche Magnesiumfackeln sind irrsinnig praktisch, brauchst nur unten ziehen, flotsch, brennt schon. Und die anderen haben halt auch nicht mitgehabt. Diese Dinger brennen jetzt sehr hell, aber nicht lang. Folglich ist die Sache natürlich so ausgegangen, dass circa bei der Hälfte von der Leute plötzlich kein Fackel mehr gebrannt hat. Daraufhin sagen die an, zu den anderen, gebt uns eure Ersatzfackeln. Daraufhin sagen die natürlich nein, weil wir wissen nicht, wie lange der noch braucht. Und so viel haben wir jetzt auch wieder nicht. Aber da drüben ist eh das Skigeschäft. Der ist auch bei der Bergrettung, klopft schnell, kriegt die Fackeln, die Ersatzfackeln. Der wird euch schon, siehst du, ist noch ein Licht drin. Der schustert da noch herum, war eh in der Winterzeit, wo diese ganzen Skiwerkstätten rings um die Uhr praktisch genommen hier arbeiten. Und die sind hin, näher, was glaubst, genau, dann kommt natürlich der Bräutigam, also alles eine. Und jetzt muss ich sagen, ist mir der Geduldsfaden platzt. Ist mir der Geduldsfaden einfach platzt. Ich hab, nachdem der Bräutigam und die sie was gedacht haben, in der Kirche drinnen waren, einfach die Tür zugesperrt. Also das ist mir einfach zu sehr auf die Nerven gegangen, weil die haben mich vorher schon ein paar Mal, sind die mir irrsinnig auf die Nerven gegangen, weil die immer gesagt haben, wir denken uns was, und dann haben sie sich in Wirklichkeit gar nichts gedacht. Und dann musste immer jemand anderer den Blödsinn, den sie bauen, ausbaden. Das hat mir einfach nicht gepasst. Das hat mir einfach nicht gepasst. Auch nicht zu diesem wunderbaren Element einer Trauung. Weil Trauung, das ist fest und du musst nicht dauernd an irgendeinen Deppen denken, der sich nichts denkt und der alle Verantwortungen immer abschiebt. Dann habe ich zugesperrt. Na, dann haben sie natürlich geklopft und wollten rein, aber das war mir wurscht. Nachher können sie eh zum Essen mitgehen. Das passt schon. Aber die sind mir einfach zu doof gewesen, oder besser gesagt, zu verantwortungslos gewesen dazu, dass ich es da noch in die Kirche eingelassen hätte. Und das ist es einfach, man muss einfach Verantwortung übernehmen für sein Handeln. Man muss einfach so denken, dass man nicht nur irgendwas tut, sondern was kommt raus, was passiert, bin ich ordentlich vorbereitet, bin ich nicht ordentlich vorbereitet, ich kann ja auch nicht morgen in den Gottesdienst gehen und nichts vorbereitet haben. Das geht ja nicht. Jetzt habe ich ein bisschen geflunkert. Die letzte Geschichte mit der Trauung, die ist nicht passiert. Die aus der Bibel, das ist nämlich der morgige Predigttext. Und da geht's eigentlich voll genau um das, nur haben die halt keine Magnesiumfackeln gehabt, sondern Öllicht. Und es geht eigentlich genau um das, haargenau um das, dass die einen dazu imstand sind, Verantwortung zu übernehmen. Und die anderen tun zwar so, aber in Wirklichkeit übernehmen sie keine Verantwortung, wenn dann irgendwas nicht klappt, weil man halt wieder mal nicht denkt hat, dann soll das wer anderer ausbaden. Und wenn man sein Leben lang so lebt, dann passiert es dann irgendwann einmal, dass irgendwem der Geduldsfaden reißt und dass man sich den Schädel anhaut, weil dann ist nämlich eine Tür zugesperrt. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil unser ganzes Leben auch ein Test ist. Ein ganz wichtiger Test, ein irrsinnig wichtiger Test darüber, ob wir dazu imstande sind, für unser Handeln Verantwortung zu übernehmen, die Reservekerzen, die Reservefackeln, die Reservelampen mitzuhaben, vorbereitet zu sein, an die Konsequenzen zu denken. Weil es gibt in dieser Welt eine Grenze. In dieser Welt gibt es wirklich eine Grenze, dass man allen so sehr am Geist gehen kann, dass die Leute dann irgendwann einmal sagen, so, und jetzt sperre ich die Tür zu. Und dann kannst du der Tür stehen und schreien und sonst was, und ich mag nicht mehr. Das ist das Gericht in dieser Welt. Und es passt. Es passt auch morgen zum Toten Sonntag. Denn am Ende des Lebens zeigt es sich unglaublich deutlich, ob wir verantwortungsvoll gelebt haben, Verantwortung übernommen haben, weil sonst sind wir am Ende unseres Lebens meistens verdammt allein. Einen wunderschönen Sonntag euch allen morgen unter besonderer Berücksichtigung aller Zuhörer, die in diesem vergangenen Kirchenjahr einen lieben Menschen verloren haben, an einem offenen Grab gestanden sind und getrauert haben. Ja, euch allen gilt mein Gebet, dass ihr morgen in diesem Gottesdienst Kraft und Stärke erfahrt, dass ihr gut weiterleben könnt, voller Vertrauen auf das kommende Reich Gottes und hier und jetzt in dieser Welt euch schon bewährt als Menschen, die Verantwortung übernehmen, weil dann wird es niemals einen verdammt geben.